60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute zu Gast im Kunstmuseum Moritzburg, denn hier gibt es eine fantastische Ausstellung, Wilhelm Lehmbruck, ewig menschlich. Und ich bin verabredet mit Dr. Katharina Rüppel. Sie ist die Kuratorin. Und liebe Frau Rüppel, wir haben uns für unseren kleinen Rundgang einen wunderbaren Kopf ausgesucht. Und es ist ein Mädchenkopf.
Genau, es ist ein Mädchenkopf aus Bronze. Und den hatte ich mir ausgesucht, weil der für uns in zweifacher Weise wichtig ist. Der erzählt ganz viel über die Geschichte des Hauses in Zusammenhang mit Lehmbruck, weil das eins der Werke ist, die der erste Direktor unseres Hauses, Max Sauerland, direkt für das Museum angekauft hat, und zwar direkt bei Lehmbruck. Die beiden haben sich in Paris getroffen, 1914. Lehmbruck hat da von 1910 bis 1914 mit seiner Familie gelebt. Und Max Sauerland eben hat einen Besuch in Paris gemacht 1914, hat damals sich die erste Einzelausstellung von Lehmbruck angeschaut in der Galerie Levesque. Die beiden haben sich getroffen, gut verstanden, die haben auch noch Ausflüge dann zusammen gemacht und sich auch in der Nachfolge immer wieder Briefe geschrieben. Und eben bei diesem Besuch ist auch der Ankauf dieses Mädchenkopfes zustande gekommen. Und das ist also eins von zwei Werken in unserer Sammlung, die zu Lebzeiten Lehmbrucks noch an unser Haus gekommen sind. Genau. Und das Zweite, warum ich den dann zeigen oder besprechen wollte, ist, dass es eine ganz wichtige künstlerische Eigenschaft von Lehmbruck zeigt, dieses Werk. Es ist also ein Mädchenkopf, ein Mädchen mit einem sehr langen Hals und einem geneigten Kopf. Und die Plastik ist eben wirklich nur ein Kopf. Also es ist unterhalb des Halses sind die Gliedmaßen abgeschnitten. Und das zeigt, was für mich eine Haupteigenschaft von Lehmbruck ist, nämlich er ist ein Suchender. Lehmbruck hat ganz oft Ganzkörperfiguren gemacht, also auch in diesem Fall gibt es das Werk Die große Sinnende von 1913-14, was in Paris entstanden ist. Und er hat ganz viele Versionen von dieser Plastik gemacht, von dieser Ganzkörperplastik, wobei er eben immer Körperteile weggenommen hat. Und so auch in diesem Fall. Also der Kopf ist sozusagen entwickelt aus einer Ganzkörperfigur. Und das ist eine ganz radikale künstlerische Methode zu der Zeit. Die kommt von seinem Vorbild Rodin, der hat das als erster Künstler in der Moderne angefangen, als künstlerisches Mittel wieder einzusetzen. Lehmbruck orientiert sich daran und durch dieses Torsieren sucht er immer einen stärkeren Ausdruck und immer einen neuen Ausdruck in schon ihm bekannten Formen.
Ich würde ja fast schon sagen, es ist ein wenig romantisch, diese Plastik, aber es ist ein wundervolles Stück und sie guckt so leicht schräg nach unten, hat, ja weiß ich nicht, eine Kurzhaarfrisur beziehungsweise sehr nach hinten zu einem Zopf zusammengebunden. Wissen Sie, wie er das gemacht hat?
Das Material spielt bei Lehmbruck eine ganz wichtige Rolle und Bronze ist sozusagen eins von vielen Materialien, die er benutzt hat. Er hat auch in Marmor gearbeitet mit Steinguss, also Zement basiert, Gips oder Ton. Und Bronze ist ein Material oder ein Werkstoff, der nicht so häufig während seiner Lebzeit vorkommt in Werken. Er hat natürlich meistens dafür dann mit Gießereien zusammengearbeitet. Also er selber macht ja dann ein Modell, der Künstler, und davon wird dann eine Gussform erstellt, die dann ziseliert, also bearbeitet wird von Handwerkern der Bildgießereien und dann eventuell eben nochmal einen Feinschliff vom Künstler bekommt. Also er selber hat sozusagen die Idee und macht das Modell und dann gibt man das ab, den Werkprozess. Also auch vielleicht ganz spannend, wir haben auch in der Ausstellung extra einen kleinen Raum zu diesen Bronzegießverfahren ausgestellt. Genau, und was Sie am Anfang gesagt haben, also dieses so leicht romantische, ich glaube, das kommt daher, dass man den Eindruck hat, sie entzieht sich einem so ein bisschen, wenn man vor ihr steht. Also sie schaut ja so leicht nach unten, der Kopf ist so leicht geneigt und sie schaut einen nicht direkt an. Es hat so was in sich gekehrtes, Liebliches dadurch.
Jetzt fragen sich natürlich alle und auch ich, gibt es ein Modell dafür? Gibt es ein Vorbild? Gibt es eine menschliche Figur?
Ja, das kann man in diesem Fall eigentlich ganz gut sagen. Also eigentlich für alle weiblichen Aktdarstellungen, die in Paris entstanden sind, kann man seine Frau Anita Lehmbruck geborene Kaufmann annehmen. Die hat ihm sehr häufig Modell gestanden in dieser Zeit und das ist also in dieser frühen Werkphase von ihm noch gut identifizierbar.
Jetzt haben Sie gerade schon ein paar Stationen seines Lebens genannt. Paris, das Treffen mit dem damaligen Direktor, Rodin. Aber Lehmbruck ist ja eigentlich ein Kind des Ruhrgebietes.
Ja, genau. Er ist in Duisburg-Meiderich geboren, dort aufgewachsen und ist dann nach Düsseldorf gegangen an die Kunstakademie und hat dort sozusagen sein Bildhauerstudium stipendienbasiert absolviert. Also er kam aus keiner reichen Familie, sondern ein Arbeiter- und Bauernkind und hat dann Stipendien bekommen, um dort sein Kunststudium aufzunehmen und dort auch seinen Abschluss zu machen.
Im Ruhrgebiet hat er aber schon die ersten, sage ich mal, Förderer getroffen. Osthaus ist so eine Figur, an die ich mich erinnere. Bei der Vorbereitung ist mir das aufgefallen, der ja ein bedeutender Kunstsammler in dieser Gegend war.
Also das erste Treffen mit Osthaus ist tatsächlich erst in der Pariser Zeit. Die Frau von Osthaus hat ihn im Atelier besucht und war ganz begeistert und so kam eigentlich dieser Kontakt zustande. Aber das war ein Kontakt, der eben auch eigentlich länger gehalten hat, also ein nachhaltiger Kontakt auf jeden Fall.
Er war, glaube ich, schon zu seinen Lebzeiten recht erfolgreich. Das heißt, er konnte Werke verkaufen und davon leben.
Genau, also er hat schon während seines Studiums es geschafft, in die Sammlung der Kunsthochschule etwas zu verkaufen, was ja nicht so selbstverständlich ist, würde ich sagen. Und auch so kurz nach seinem Abschluss hat er schon an Pariser Ausstellungen teilgenommen, also an Gruppenausstellungen, wo sein Werk eines unter vielen war. Aber immerhin hat er geschafft, das zu platzieren im Salon und eben dort auch schon Kontakte zu knüpfen, was ihn dann sicher auch dazu bewogen hat, gemeinsam mit seiner Frau dann eben dorthin zu gehen und sein Glück dort zu versuchen und eben auch, ich denke, sich auch künstlerische Inspiration zu erhoffen.
Bevor wir zum nächsten Werk kommen, ist mir aufgefallen, Sie haben gerade gesagt, dass dieses Werk angekauft wurde von dem damaligen Direktor und ich habe bei der Vorbereitung gelernt, dass Lehmbruck bei den Nazis als entarteter Künstler galt. Ist das Werk hier geblieben die ganze Zeit oder wurde es wieder angekauft oder zurückgekauft, wie es auch bei manchen Werken der Fall ist?
Genau, also wir haben das Glück, dass dieses Werk, dieser Mädchenkopf, tatsächlich in der Sammlung geblieben ist und diese entartete Kunstaktion hier bei uns überdauert hat. Das ist außergewöhnlich. In vielen anderen Sammlungen in Deutschland wurden die eingezogen, diese Werke. Und das hat aber dann auch dazu geführt, dass das dann noch erhalten blieb, als der Nachkriegsdirektor Georg Händler dann eben auch hier das Haus wieder neu strukturiert hat und eine neue moderne Sammlung aufgebaut hat. Und vielleicht noch als kleiner Funfact nebenbei, also Händler ist dann tatsächlich auch später in Duisburg Direktor des Lehmbruck-Museums geworden, also eine ganz besondere Verbindung zu unserem Haus.
Da schließt sich ja irgendwie ein Kreis. Das nächste Werk ist keine Plastik, sondern, Sie werden es mir gleich erklären, eine Zeichnung, ein Druck. Und zwar heißt es Fliehende. Es ist von 1915 und das ist, glaube ich, auch eine Zeit, die Lehmbruck sehr geprägt hat.
Genau, also es ist tatsächlich ein Medium, was man bei Lehmbruck gar nicht erwarten würde, nämlich ein Gemälde. Und nämlich ein Ölgemälde noch dazu, würde man ja wirklich, von ihm kennt man sehr selten die Gemälde. Wir hoffen auch mit der Ausstellung, das ein bisschen sozusagen nochmal ins Licht zu rücken, ihn als Maler. Das ist wirklich ein großformatiges Gemälde zum Thema des Ersten Weltkriegs. Wenn ich kurz die Biografie wieder aufnehmen darf, er ist dann nach Berlin gegangen mit seiner Familie Ende des Jahres 1914. Er hat Berlin gewählt, weil er da einfach schon sehr gut vernetzt war, Kontakte in die KünstlerInnen-Szene hatte, die Freie Sezession zum Beispiel mitgegründet hatte im selben Jahr. Und während der Kriegszeit hat er auch versucht, in den Kriegsdienst zu gehen, was aber aus gesundheitlichen Gründen nicht geklappt hat. Und er wird dann Sanitäter in einem Lazarett und bringt sich da sozusagen ein und erlebt dann dadurch das Kriegsgeschehen auch, dass er eben verwundete Soldaten mitpflegt und so weiter. Und aus diesem Zusammenhang entstehen eben viele Motive, die auch dann mit dem Ersten Weltkrieg zu tun haben. Also man kann sagen, es ist schon das einschneidendste Erlebnis wahrscheinlich in seinem Leben. Danach verändern sich auch seine Darstellungen, seine Motive und auch sein psychischer Gesundheitszustand. Also er leidet auch dann verstärkt an Depressionen, weil das für ihn unerträglich ist, diese Geschehnisse des Ersten Weltkrieges. Und dieses Gemälde ist ein besonderes Zeugnis davon, weil es eine ganz furchtbare Szene eigentlich zeigt. Also es zeigt eine nackte Frau mit einem kleinen Kind in den Armen, was sie an ihr Gesicht drückt. Und man kann das eigentlich nur so verstehen, dass dieses Kind eben verstorben ist. Und sie selber steht auf einer Art Schlachtfeld. Man sieht im Hintergrund eine Kanone und zu ihren Füßen liegt auch ein entweder schwer verwundeter oder schon verstorbener nackter männlicher Person. Und im Hintergrund, der ist eben ein düster schwarzer Himmel mit einer blutroten untergehenden Sonne zu sehen. Also es ist sozusagen eine ganz furchtbare Kriegsszene, die sehr erschüttert und die eben den Soldatentod dann im Prinzip auch mit einem Motiv verbindet, nämlich mit dem Mutter- und Kind-Motiv, was ihn auch sehr geprägt hat. Also hier zwei der wichtigsten Motive, würde ich sagen, in seinem Oeuvre auch zu sehen.
Es ist sehr dramatisch auf seine Art.
Ja, auf jeden Fall. Also das, was dargestellt ist, also das Motiv, das ist, glaube ich, das Grauenvollste, was man sich so vorstellen kann. Also der Tod eines unschuldigen Kindes und eine, ja, in Trauer versunkene Frau. Es ist aber auch die Art und Weise, wie er das malt. Also die Pinselstriche, die sind sehr grob und suchend. Und die Farben laufen so ein bisschen ineinander. Er hat immer mit sehr dünnen Farbschichten gearbeitet, die eben lasierend, nennt man das in der Fachsprache, so ineinander übergehen und dadurch auch nochmal so eine albtraumhafte Atmosphäre schaffen.
Sie haben gerade gesagt, dass die Bronze in Halle war und ist. Woher sind die anderen Werke aus der Ausstellung, zum Beispiel auch dieses dramatische Gemälde?
Also wir haben glücklicherweise viele Leihgaben aus dem Lehmbruck-Museum in Duisburg erhalten, darunter eben auch viele großformatige Gemälde und auch Grafiken und Zeichnungen, die wir mit ausstellen. Und das ist besonders toll, weil wir damit ja eine Ausstellungspraxis aufgreifen können, die Lehmbruck selber zu seinen Lebzeiten auch schon umgesetzt hat. Also er hat immer Plastiken, Gemälde und grafische Arbeiten zusammen ausgestellt. Und durch diese tollen Leihgaben sind wir da jetzt auch in der Lage, das auch zu tun.
Auch wer sich mit Wilhelm Lehmbruck vielleicht noch nicht so beschäftigt hat, ich glaube, das nächste Werk hat jeder in irgendeinem Zusammenhang, vielleicht in Ausstellung oder als Abbildung schon mal gesehen. Es ist Der Gestürzte von 1915. Was ist das?
Genau, es ist eine große Plastik, die hier in Bronze bei uns zu sehen ist, als Bronzeguss. Und die zeigt einen jungen Mann, der auf allen Vieren sozusagen kniet und seinen Kopf auch aufgestützt hat. Man hat den Eindruck, er ist vielleicht in die Position hingekrochen, in der er jetzt gerade sich befindet. Und in seiner rechten Hand hält er ein abgebrochenes Schwert. Und man kann sagen, also dieses, was man vielleicht als typisch Lehmbruck bezeichnen würde, also ganz lange, feine Körpergliedmaßen, die zeichnen diesen Jüngling auch aus.
Diese langen Gliedmaßen, die haben für mich immer so was Verletzliches. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Und er hätte ja eigentlich auch Kriegshelden gießen können.
Genau, also das ist eine Frage, die bei diesem Werk auch ganz akut wird, weil dieser Gestürzte, wie man ihn eben nennt heute, der ist auch im Zuge von Überlegungen zu einem Kriegsdenkmal entstanden. Also die Stadt Duisburg hatte damals eine Ausschreibung gemacht, weil die einen Ehrenfriedhof für gefallene Soldaten gründen wollten und dafür eben Denkmale beauftragen wollten oder ein Denkmal. Und in diesem Zuge dieser Ausschreibung hat sich Lehmbruck mit dem Thema Denkmale beschäftigt. Und herausgekommen ist etwas, was man eben 1915 eigentlich nicht erwarten würde. Also man sieht hier keinen strahlenden Kriegshelden, sondern eben einen niedergeworfenen, nackten Menschen. Und wie Sie schon sagen, der ganz viel Verletzlichkeit auch ausdrückt. Also insofern würde ich sagen, es ist eigentlich ein Kriegsdenkmal der ganz anderen Art. Das kam auch zu seinen Lebzeiten und als er die Plastik auch zum ersten Mal ausgestellt hat, nur Verhalten in der Presse vor. Und wenn es vorkam, wurde es auch wirklich kritisiert, weil es natürlich auch nicht patriotisch in diesem Sinne zu der Zeit war.
Und wir waren immerhin erst im zweiten bzw. dritten Kriegsjahr. Und der Krieg dauerte ja dann noch 3 Jahre. Und man hätte ja schon sagen können, man als Patriot macht man doch keine gefallenen Menschen. Und was ich so erstaunlich finde, es hat für mich so einen kleinen Blick in die Zukunft. Wenn ich sehe, dass er das von 1915, 16 gemacht hat, er hat da einfach prophetische Gabe wahrscheinlich gehabt.
Ja, ich glaube, dass es auch etwas damit zu tun hat, ja, wie er selbst dann die Umstände erlebt hat oder ja, was er dann selber so in diesem Zusammenhang unter dem Menschsein in Krisenzeiten auch verstanden hat. Ich glaube, das ist etwas, was damit einfließt. Also, dass man eben verzweifeln kann und verletzlich ist angesichts von so viel Leid und auch ja, Zerstörung. Und genau das ist das, was ihn für mich heute auch immer noch so aktuell macht. Also, dass er sich da mit existenziellen Fragen eben in diesem Kontext von dem Ersten Weltkrieg beschäftigt hat.
Die Plastik ist nicht nur sehr grazil und beeindruckend, sondern sie ist auch sehr groß. Ich muss mal eine technische Frage stellen. Wie macht ein Künstler das, dass er so eine wunderschöne Arbeit aus einem so schweren und für mich auch ja sehr kompliziert zu bearbeitenden Material hinbekommt?
Also bei so großen Plastiken funktioniert es normalerweise so, dass einzelne Teile der Plastik gegossen werden und die dann zusammengefügt werden zu einem einzelnen großen Werk. Also die Nähte werden dann kaschiert und ausgeglichen und Teile können auch als Hohlguss gestaltet werden. Also zum Beispiel hier die große Plinte, auf der er sich befindet, die ist auch innen hohl. Also die sind eigentlich nur die Wände sozusagen gegossen.
Die Plinte ist der Untergrund.
Genau, der Untergrund.
Das nächste Werk heißt schlicht Elsa Öhltchen. Es ist eine Porträtbüste. Und wer ist Elsa Öhltchen?
Genau, also Elsa Öhltchen ist eine deutsch-slowenische Malerin, Bildhauerin und Grafikerin, die zu Zeiten Lehmbrucks gelebt hat und die in Wien bei Kokoschka und bei Metzner studiert hat. Und er selber hat sie kennengelernt in Berlin, weil sie dort Metzner, der mittlerweile nach Berlin gezogen war, besucht hat im Jahr 1916. Und eben dort ist sie wahrscheinlich über Metzner an die Lehmbrucks geraten. Und das Tolle war, dass da eben dann zwei ausgebildete Künstlerpersönlichkeiten aufeinander getroffen sind. Und so entstanden bei diesen Treffen, bei den wenigen, die sie hatten, gegenseitig Porträts voneinander. Also Lehmbruck hat eben diese sehr zarte, wunderschöne, fragile Büste von ihr gemacht, hat auch gezeichnet und später daraus auch Grafiken entwickelt. Und sie hat auch ein Porträt von ihm gezeichnet, was wir auch in der Ausstellung präsentieren. Und das Besondere an dieser Büste ist eben, dass sie ja was sehr Fragiles, sehr Schmales hat. Also man sieht eigentlich nur eine ganz zarte Schulterpartie, einen langen Hals, ein langgestrecktes Gesicht und eine recht prominente Stirn. Und sie entzieht sich dem Betrachter und der Betrachterin ja mit ihrem Blick. Und das ist etwas, was sehr typisch ist für die Ausdrucksweise Lehmbrucks. Also diese Betonung des Fragilen, des Zerbrechlichen, aber in diesem Fall eben auch der geistigen Komponente von ihr. Also diese Stirn und dieser Hinterkopf, die sehr prominent ausgefertigt sind, das ist eine Wertschätzung ihrer geistigen Fähigkeiten. Und in diesem Hinblick ist er da auch ganz in der Zeit verhaftet. Also wenn man an die Werke von Erich Heckel zum Beispiel denkt, der hat auch eine ähnliche Kopfgestaltung eingeführt oder benutzt, um eben auch diese geistige Ebene zu betonen. Und zum Beispiel diese beiden Künstler kannten sich auch in Berlin. Also das ist auch wieder so ein Ausdruck davon, wie stark Lehmbruck auch in die Künstlerszene in Berlin eingebunden war und in so einen stilistischen Zeitgeist, obwohl er selber eigentlich immer als sehr zurückhaltender Mensch beschrieben wird.
Und das Schöne ist, in der Ausstellung ist natürlich auch das Gegenstück in Anführungsstrichen zu sehen, nämlich das Porträt, was Elsa Öhltchen von Lehmbruck gemacht hat. Eine Kohlezeichnung?
Ja, genau. Es ist eine Zeichnung. Mit sehr schnellen Strichen hat sie ihn hier erfasst. Sie hat ihn ein bisschen jünger gemacht, als er damals eigentlich war. Mit sehr ernstem Blick. Also der zeichnet ihn eigentlich in fast allen Abbildungen und Fotografien aus. Ich glaube, damit hat sie ihn sehr gut getroffen. Und sie hat auf seine Profession angespielt in diesem Werk. Also er hält nämlich den Zeichenblock und den Stift. Und man kann ja vielleicht vermuten, dass der kritische, abwägende Blick ihr selbst gilt, weil er vielleicht gerade dabei ist, sie zu porträtieren.
Okay, es ist ein Jugendbild. Aber er war damals, glaube ich, schon Mitte 30. Was mich noch interessieren würde, üblicherweise hat man ja so von Bronzen immer mehrere Abgüsse. Ist das bei Lehmbruck auch so?
Genau, also bei Lehmbruck gibt es meist mehrere Versionen in einem Material, aber eben manchmal auch unterschiedliche Materialien. Überhaupt kann man sagen, dass, ich hatte das ja vorhin schon erwähnt, das ist ein Suchender und das gilt auch fürs Material. Also er experimentiert herum mit Materialien. Das kann man auch sehr schön an diesem Porträt sehen. Also das ist eigentlich ein Gips, aber von außen würde man das gar nicht so vermuten, weil der sehr rötlich ist. Und oft ist es auch so, also das entspricht eigentlich dem Geist Lehmbrucks, wie diese Plastik gestaltet ist, würde ich sagen, weil er oft auch mit Patinas, also mit Oberflächenbemalung oder Pigmentbeimischungen gearbeitet hat und so ganz spezifische Materialeffekte dann erzeugt hat.
Wie ist dann diese verblüffend echte Bronzeoptik bei den Plastiken von Lehmbruck zustande gekommen, die nicht aus Bronze sind?
Also es gibt unterschiedliche Experimente mit Material, die er macht. Er arbeitet natürlich mit dem Material Bronze, aber er gibt auch manchmal vor, dass es aus einem Material ist, was es eigentlich nicht ist. Also man muss sehr aufpassen, wenn man vor einem Werk steht. Zu seinen Lebzeiten hat er sehr häufig zum Beispiel bei Gips mit Beimischung von Pigmenten gearbeitet oder eben auch mit Farben, die er auf der Oberfläche aufgetragen hat, wie eben zum Beispiel einen rötlichen Farbton, so dass Gips dann wirkt, als wäre es eine Tonarbeit. Also er ist ein Suchender, auch was das Material betrifft und hörte da nie auf zu experimentieren, was es für uns Forschende heute manchmal gar nicht so leicht macht.
Ich habe inzwischen gelernt, dass es von Lehmbruck nicht nur wunderschöne Plastiken gibt aus Metall und aus Gips, es gibt auch Gemälde und was mich überrascht hat, ist, es gibt auch wunderschöne Zeichnungen und eine dieser wunderschönen Zeichnungen ist ein Mädchenkopf.
Genau, also das Medium der Zeichnung ist tatsächlich eines, in dem Lehmbruck sehr häufig gearbeitet hat und das Porträt ist auch ein Genre, was er sehr häufig ab der Berliner Zeit wieder verfolgt hat. In den Pariser Jahren gar nicht, aber dann, als er nach Berlin kommt, fängt er wieder an, Porträts von Menschen in seiner Umgebung zu zeichnen, mit denen er Kontakt hatte oder die ihm eben wichtig waren. Und das setzt sich auch in seiner Züricher Zeit fort. Also in Zürich kommt er Ende des Jahres 1916 an, seine Familie kommt 1917 nach und die bleiben auch dort wohnen. Und dieser Mädchenkopf, der zeigt eine Person, die für Lehmbruck in Zürich sehr wichtig war, nämlich die junge Schauspielerin Elisabeth Bergner. In die hatte er sich unglücklich verliebt und er war sehr eingenommen von ihr, besuchte fast jede Theateraufführung, in der sie so mitgespielt hat in Zürich. Und sie inspirierte ihn eben auch zu ganz vielen Zeichnungen, auch zu Malereien und auch zu Plastiken. Und dieser wirklich zauberhafte Mädchenkopf, ihr Porträt zeigt sie, wie sie den Blick nach unten gesenkt, die Augen geschlossen da sitzt. Die Striche sind so sehr suchend und sanft und das Ganze hat wirklich eine ganz große Zartheit und ist eine der schönsten Zeichnungen, finde ich, in der Ausstellung.
Und diese Zeichnung steht für sich oder ist das für ihn wie eine Vorlage vielleicht für eine Bronze gewesen? Wissen Sie das?
Also für eine Bronze nicht. Es gibt eine Plastik von Elisabeth Bergner, die sicher auch in diesem Zusammenhang zu sehen ist. Und es steht sozusagen in einer Reihe von Abbildungen von ihr. Also es gibt wie in diesem Porträt sehr konkrete, individualisierte Zeichnungen von ihr. Es gibt aber dann auch die Tendenz, je weiter sie sich sozusagen auch ihm entzieht und je unglücklicher er darüber auch wird, sie auch zu abstrahieren. Also oft kommt sie auch oder wird angenommen, dass sie auch Inspiration dann war für sehr abstrakte Arbeiten der Spätzeit, wie für zum Beispiel die Plastik der Betenden, eine sehr abstrahierte Plastik, oder eben auch für Gemälde wie Zwei liebende Köpfe. Also sie ist sozusagen wie auch ein Ausgangspunkt für weitere künstlerische Überlegungen für ihn.
Das letzte Werk auf unserem kleinen Rundgang für den Podcast ist wieder eine fantastische Plastik. Und zwar ist es eine Mutter- und Kindplastik, aber es hat auch eine gewisse Tragik, diese Plastik.
Genau, es ist ein Werk, was wir glücklicherweise hier in unserem Bestand in der Moritzburg haben. Und es ist ein ganz inniges Werk. Also es zeigt eine Einheit von Mutter und Kind. Also es ist ein schlanker Frauenkopf zu sehen mit einer Art Tuch oder Haare über dem Kopf. Das ist nicht so ganz eindeutig zu identifizieren. Und diese Frau neigt leicht ihren Kopf zur Seite und ihr Blick ist gesenkt auf ein Kind, was ebenfalls die Augen geschlossen hat und an ihre Brust gelehnt ist. Und die beiden sind wie aus einem Block gemacht. Also es gibt keinen Abstand dazwischen. Das ist wirklich eine Einheit. Und diese Arbeit steht eigentlich im Kontext der Mutter- und Kind-Darstellungen von Lehmbruck. Das ist ein Thema, was ihn zeitlebens beschäftigt hat. Er ist selber Vater von 3 Söhnen gewesen, also kennt das aus seinem ganz nahen Lebensalltag. Und er verbindet das aber hier in dieser Plastik mit einem christlichen Motiv, nämlich mit der Pietà-Darstellung, also Beweinungsdarstellung aus dem christlichen Kontext, wo Maria Jesus Christus beweint. Und das drückt sich also in dieser Plastik so aus, dass die Frau einen sehr ernsten, traurigen Gesichtsausdruck hat. Die beiden ihre Köpfe ganz nah beisammen haben, sie den Kopf so leicht zuneigt, und das fließen also Elemente aus beiden Darstellungsthemen sozusagen ineinander. Und dieses Darstellungsthema der sich zueinander neigenden Köpfe, das ist auch etwas, was er dann immer transferiert auf verschiedene Motive. Also das kommt immer davor, wo ein ganz inniger Moment dargestellt werden soll zwischen zwei Personen.
Jetzt ist das aber weder eine Bronze, ist das wieder Gips oder aus welchem Material hat er das gemacht?
Also das ist als Steinguss bezeichnet, wobei das ist auch eine Materialbezeichnung, die bei Lehmbruck sehr viel bedeuten kann. Grob kann man, glaube ich, sagen, dass das sozusagen einen Zementanteil hat, das Material. Und dann diese Zementmischung wiederum gegossen wird, meistens in eine Gipsform und dann aushärtet, und so entsteht dann ein Steinguss.
Was habe ich Tolles über Wilhelm Lehmbruck gelernt und was habe ich für tolle Werke gesehen von Ihnen? Vielen Dank, Frau Rüppel.
Vielen Dank Ihnen. Das Gespräch war mir eine große Freude.
Im Kunstmuseum Moritzburg gibt es Wilhelm Lehmbruck, Ewig menschlich, noch die Ausstellung bis zum 28. Juni 2026. Und es gibt einen fantastischen Katalog, wer es vielleicht nicht nach Halle an der Saale schafft. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.